Ich möchte mit uns heute Morgen einen Text lesen aus Johannes 16. Da wird uns nämlich der beschrieben, der Pfingsten gekommen ist damals. Und wir lesen in Johannes Kapitel 16 von 2 bis 15. Johannes 16, 2 bis 15. Und ich bitte, dass wir für die Textlesung aufstehen. Johannes 16, 2 bis 15. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für deinen Sohn Jesus Christus und wir bitten dich, hilf uns jetzt zu begreifen, was du uns sagen wirst, was der Beistand ist, den du uns gesandt hast, wie er ist und dass wir dich neu erkennen und deinen Sohn neu vor Augen haben. Sei uns gnädig. Amen. Wir haben ja einen Text, den habe ich auch mittendrin angefangen. Also es würde jetzt für den Zusammenhang nicht mal reichen, Vers 1 mitzulesen. Dann müssten wir in Kapitel 13 anfangen. Aber das könnt ihr ja zu Hause nachlesen. Und ich versuche das zu berücksichtigen, ohne jetzt alles überhaupt zu sagen. Aber die Situation müssen wir uns ein bisschen vorstellen. Er sagt den Jüngern, die jetzt ein paar Jahre lang mit ihm zusammen waren, und jetzt sind es nur noch 11. Der Verräter ist schon weg. Jetzt sind es wirklich die 11, die Jesus nachfolgen wollen, die gleich schrecklich versagen werden und abhauen werden. Und Petrus wird ein Paradebeispiel für einen Versager werden. Und dann werden sie umkehren und dann werden sie Zeugen werden. Aber jetzt wird es erst dunkel. Und Jesus sagt ihnen, ich werde jetzt bald weg sein. Und wenn er das sagt, dann sagt er ihnen eigentlich nicht unbedingt, dass er sterben wird, das kommt auch gleich, das hat er ihnen auch schon gesagt. Er sagt ihnen, ich werde meinen Ort wechseln, wo ich sein werde, nämlich zum Vater gehe ich. Und das macht sie vielleicht traurig. Und lasst uns aber erstmal einen Moment hier stehen bleiben. Er leitet diesen Gedanken ja ganz besonders ein. Er sagt ihnen erstmal, wisst ihr was, ihr werdet aus der Synagoge ausgeschlossen werden, weil ihr an mich glaubt. Und das war ihr soziales Umfeld. Das war eine gewisse Sicherheit, zur Synagoge zu gehen, als Jude dazuzugehören. Dann hat es eine Gesellschaft, ein Gemeinwesen, wo man zusammen war, wo man zusammen auch teilte, das Leben lebte zusammen in der Gemeinschaft, im Ort vielleicht. Das hing damit zusammen. Also wenn du damals in Israel warst und du gehörtest nicht zu den Leuten, die der Synagoge angehören, die da jeden Sabbat hingingen, dann hattest du ein Problem. Dann warst du sozial geächtet. Und das sagt er ihnen, sagt er, es kommt diese Zeit, die wird kommen, unbedingt für jeden, der mir nachfolgen will. Und dann wird das so sein. Es wird sogar so sein, dass es Stellen geben wird, haben wir auch eben wieder gehört. Und für die damals war das, für die Jünger kam das wirklich so. So vermuten wir das aus der Geschichte, aus der Überlieferung, dass die alle gestorben sind, weil die an Jesus geglaubt haben, dass die umgebracht wurden. Er sagt ihnen, die werden sogar teilweise denken, sie werden Gott dienen damit, dass sie euch töten. Zum Beispiel Saulus von Tarsus wird später denken, er tut Gott einen Dienst, wenn er Christen gefangen nimmt. Es ist ein Dienst für Gott, wenn wir Stephanus steinigen. Und dann muss er umkehren, aber viele von ihnen kehren leider nicht um. Und Jesus sagt ihnen, das kommt auf euch zu, so oder so. Wer Jesus nachfolgen will, wird mindestens sozialen Druck erleiden, weil er halt anders ist, weil er anders lebt. Das macht Schwierigkeiten. Er sagt hier weiter, und dies werden sie euch antun in Vers 3, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Das heißt nicht, weil sie nichts von mir gehört haben. Das heißt, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das hat für die damals, das Wort, das Johannes hier schreibt, hatte für die damals die Bedeutung nicht, wir haben mal von ihm gehört, sondern wir haben mit ihm zu tun. Wir stehen in einer Beziehung zu ihm. Und das wollen sie nicht. Und das war nicht so, dass die damals, vor allem die ersten Verfolger der Christen, Jesus nicht kennen würde. Die haben ihn gesehen, die haben ihn teilweise selber gehört. Die waren teilweise dabei, als er gekreuzigt wurde. Die haben mitbekommen, dass das Grab später leer war. Sie wollen nicht, weil sie ihn nicht wollen. Deswegen sind sie gegen uns. Deswegen hat die Welt immer ein Problem mit uns. Manchmal kommen wir mit ihnen gut aus. Und das ist auch gar nicht schlecht, wenn wir uns mit unseren Kollegen auf gewisse Weise auch mal gut stellen oder in der Nachbarschaft oder vielleicht in der Familie, wenn nicht alle gläubig sind. Ja, wir müssen die ja nicht dumm anekeln oder sowas. Darum geht es ja gar nicht. Aber es gibt entscheidende Punkte, wo der Christ sagt, hier muss ich anders. Hier muss ich Jesus mehr gehorchen, als euch zu gefallen. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Wenn der Christ anfängt, nach seinem Gewissen zu handeln, ja, dann wird dir mit Unverständnis begegnet. Er sagt dann weiter in Vers 4, ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Und das ist auch was Interessantes, was uns heute in unseren Übersetzungen oft verloren geht. Und das liegt nicht unbedingt am Übersetzer, denn wenn der das anders machen würde, dann hätten wir hier wahrscheinlich ein Buch, wäre dreimal so dick. Weil er müsste viele Worte heute noch anders aufschreiben, damit wir verstehen, was sie damals verstanden haben. Wenn Jesus sagt, erstens sagt er ja, ich habe es euch gesagt, ich habe es jetzt euch im Vorfeld schon gesagt, damit ihr wisst, wenn es passiert, das ist so, hat er schon vorher gesagt, so soll es sein. Es geht den richtigen Weg für uns. Das wissen wir schon. Und er sagt dann, es ist dann, wenn die Stunde kommt, und hier ist Johannes jemand, das ist ein interessanter Bibelbuchschreiber, Johannes denkt Hebräisch und schreibt Griechisch. Denn diese Formulierung ist eine typische hebräische oder aramäische in der Zeit. Das war, sagen wir mal ganz, also Philologen werden mich jetzt ausschimpfen, wenn ich das sage, aber aramäisch ist einfach das zeitgenössische Hebräisch gewesen. Das haben sie so gesprochen damals, das war auch ganz eng verwandt mit dem alten Hebräisch. Und er denkt in dieser Sprache und er sagt, wenn die Stunde kommt, und er meint ja nicht eine 60-Minuten-Stunde. Er sagt, wenn der Termin kommt in Gottes Terminplan, das meine ich, sagt er. Da kommt eine Zeit auf euch zu, die wird eine bestimmte Prägung haben, die Zeit. Die wird etwas Bestimmtes ausmachen, nämlich, dass die Welt euch nicht haben will, dass ihr ihnen unangenehm seid. Das kommt. Und dies habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Weil das, was jetzt kommt, für die Jünger gar nicht wichtig war. Weil Jesus bei ihnen war, der hat alles für sie gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Wenn die Pharisäer stritten, die Jünger hatten mit denen, entweder haben sie gar nicht mit denen gestritten oder sie hatten keine Chance. Jesus musste kommen und das machen. Die waren gar nicht in der Lage dazu, sich mit denen auseinanderzusetzen. Jesus war da und hat alles für sie gemacht und er sagt hier dann weiter, bevor wir weitergehen, er sagt, dass ihr daran denkt. Das heißt nicht, speichert das mal im Hinterkopf und dann fällt es euch hoffentlich in der Situation ein. Nein, nein, wenn er den Jüngern das sagt, dann haben die Jünger Folgendes verstanden. Wir müssen das daran aktiv ständig denken, und zwar laut. Die waren alle nicht so ausgebildet wie wir heute in der Schule. Also wenn so ein Petrus, der ja auch Geschäftsmann war, der konnte vielleicht ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen. Das wollen wir dem nicht absprechen. Aber nicht in dem Sinne, wie wir das heute machen. Wir lesen mal nebenbei ein Buch durch. Also das macht uns eigentlich keine Schwierigkeiten. 95% in unserer Gesellschaft können perfekt lesen, gar kein Problem. Wir gucken auf ein Straßenschild, wir wissen sofort, was da steht. Da denkt doch von uns keiner mehr nach. So gut waren die nicht. Die mussten das ständig wiederholen. Die haben sich das ständig vorgesagt. Und das meint er hier. Redet darüber, sagt euch das, dass das so kommt. Und vergesst es nicht. In dem Sinne, also wenn wir gleich beim Kaffee sind, jetzt haben wir ein Gesprächsthema. Also nicht im Sinne wie die Jünger, für die war das zukünftig, für uns ist das heute. Aber reden wir darüber. Reden wir, was der Jesus uns heute sagt. Und wenn wir dann hier weitergehen, jetzt, worüber reden wir denn jetzt? Jesus spricht weiter. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, also zum Vater im Himmel. Zu Gott geht er zurück. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Warum fragen die nicht? Ist eine komische Frage. Sie haben ja schon mal gefragt, wo gehst du hin? Wir verstehen das gar nicht. Die waren jetzt traurig. Aber wirklich von Traurigkeit erfüllt. Das war für sie eine ganz schlimme Vorstellung. Jesus geht weg, was machen wir denn jetzt? Der hat alles für uns gemacht. Wir sind ihm nachgefolgt, er war der Meister. Wir konnten ja gar nichts tun, wir hatten ja keine Ahnung. Sie hatten mal zeitweise einen Auftrag, dafür haben sie Ausrüstung vom Himmel bekommen, dass sie hingehen können und Kranke heilen können, das Evangelium von Jesus sagen können. Sehr beschränkt in unserem Verständnis heute das Evangelium, das sie gesagt haben, aber das mussten sie schon gewisserweise alleine tun. Aber das hörte auch schnell wieder auf. Also was machen sie, wenn Jesus weg ist? Jesus sagt zu ihnen in Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Nicht im Sinne von, es ist okay, es ist schon ganz in Ordnung, sondern im Sinne von, ihr habt Gewinn davon. Das ist für euch sogar besser, wenn ich jetzt weggehe. Es ist nicht das Beste für Nachfolger Jesu, wenn Jesus leibhaftig auf der Erde ist. Das sagt Jesus hier. Er sagt, es ist besser, wenn ich weggehe, denn dann kann ich etwas tun. Dann kommt nämlich der Beistand zu euch. Und der Beistand ist nicht jemand, ja, wisst ihr, ich schätze das sehr. Merkt euch das. Ich sage gleich was über jemanden, aber merkt euch das im Vorfeld. Ich schätze es sehr, dass Martin Luther die Bibel übersetzt hat damals. Das war unglaublich wichtig. Und das war auch in Ordnung, wie er es damals gemacht hat in der Situation. Aber er hat uns manche Eier gelegt, die sind ein bisschen schwierig. Luther hat gesagt, es ist der Tröster und das hat eigentlich nichts mit dem Trösten zu tun. Der Beistand, der hier kommt, nimmt uns nicht an die Hand so ein bisschen und tröstet uns ein bisschen. Ach, wird schon ganz gut werden, ist nicht so schlimm. Das meint was anderes hier. Der Beistand ist jemand, der ist mit den Leuten damals mitgegangen vor Gericht. Nicht wie bei uns ein Strafverteidiger, nicht sowas, sondern das ist eher ein Zeuge, der hat eine höhere Stellung als du, der hat was zu sagen. Und wenn der sich schon allein neben dich stellt vor Gericht, hat das schon Gewicht. Und wenn er dann noch einen guten, kennt ihr den Ausdruck, einen guten Leumund haben? So einen guten Ruf haben, Ansehen genießen. Das ist jemand, der ist gewisserweise vielleicht ehrbar, der weiß sich zu benehmen, der macht keine hinterhältigen Dinge. Der hat ein gutes Zeugnis, sagen wir manchmal als Christen. Der hat ein gutes Zeugnis, von dem redet man gut, weil gut zu reden ist von ihm. Er tut Gutes und nicht das Schlechte. Dieser Beistand hat das manchmal auch bezeugt, mündlich, hat das gesagt. Der hat sowas nicht angestellt. Der ist ordentlich, der macht sowas nicht. In diesem Sinne ist das Wort hier, das ist das Wort, das hier steht, das Johannes aufgeschrieben hat. So einer ist das. Der steht bei, er hilft uns, wenn Anklage kommt. Und das ist ja die Ausgangssituation, die Jesus beschreibt. Wenn sie euch ausstoßen werden, sie klagen euch damit an. Sie sagen euch, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, ihr gefällt uns nicht, ihr seid schlecht. Und teilweise geht das für manche Menschen vor Gericht in manchen Ländern. Massiv. Manche werden hingerichtet, manche werden in Umerziehungslager gesteckt. Aber es fängt schon an, wenn wir allein das soziale Ansehen verlieren, weil wir nicht mitmachen. Weil wir anders aussehen vielleicht. Weil wir auf der Arbeit nicht lügen können. Und auch keine kleinen Lügen machen können. Das ist dann den Nichtchristen unangenehm. Manche sind einfach verständnislos, die anderen haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, reagieren dann sauer. Und das meint er, da braucht ihr einen, der euch zur Seite steht, der euch dann hilft, das zu tun. Das ist vielleicht auch, wenn wir ein anderes Bild nehmen, ach, kurz am Rande, wer ist der Beistand? Das ist der Heilige Geist, das sagt Jesus im zwei Kapitel vorher, das ist der Geist, den Gott schickt. Ja, das ist nicht irgendwie nur ein Engel, sondern letztendlich kommt Gott selber in das Herz des Christen. Dann ist er da. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn nämlich Gott selbst, wenn der Geist Gottes selbst in unser Herz kommt, dann ist das besser, als wenn Jesus neben uns steht. Versteht ihr das? Weil er dann nicht machen muss, neben uns, für uns, und wir sind die Kleinen, die daneben herlaufen, sondern tut er es in uns, durch uns. Dann sind wir, die Zeugnis ablegen. Dann sind wir es, die Christus und seine Werte bekennen, die Wahrheit Gottes bekennen. Das ist sein Ziel. Er will uns zu Werkzeugen machen. Wenn Jesus wie damals nur neben den Jüngern ist, dann macht er alles. Sie sind nur dabei, unbeteiligt, mehr oder weniger unbeteiligt. Aber es ist gut für uns, wenn der kommt. Wenn wir hier weitergehen, in Vers 8, er sagt dann, Moment, irgendwas habe ich übersehen. Machen wir später. Vers 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und dann erklärt Jesus, was er damit meint. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das mal in Ruhe gelesen habe, habe ich gedacht, da hätte ich jetzt was anderes gedacht. Er sagt zum Beispiel von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Er sagt nicht, pass auf, ich erkläre euch jetzt mal, was alle Sünde ist. Das muss man auch sagen, was Sünde ist, aber das ist nicht der Kern. Von Sünde zu überführen. Und überführen heißt hier nicht nur, ja, erwähn da mal was, sondern es kommen klare, bezeugte Aussagen. Jemand sagte mal, wenn du mit einem Ungläubigen sprichst, hast du in ihm einen Verbündeten. Das ist sein Gewissen, sein Mitwisser. Der weiß ganz genau, was er angestellt hat. Und wenn der kommt und von Sünde überführt, ist das nicht, dass man dem einzelne Taten vorhält, sondern im Kern hält man ihm vor, pass mal auf, du glaubst nicht an Jesus. Und Glauben heißt in der Bibel nicht für wahr halten. Sondern Glauben heißt, ich vertraue ihm und deswegen handle ich. So wie Abraham. Kennt ihr die Geschichte von Abraham und seinem Sohn? Die kennt ihr, die meisten kennen die alle in- und auswendig, vielleicht aus der Kinderstunde noch. Ist ja eigentlich eine furchtbare Geschichte. Als Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn Isaak, den einzigen, und opfer den mir. Und was macht Abraham? Er hört auf sein Gefühl. Nee, der wäre nie losgegangen. Der geht los. Das muss man sich mal überlegen. Der Vater mit seinem einzigen Sohn, der geht los. Auf diesen Berg, auf den er gehen soll. Dann baut er da tatsächlich einen Altar. Der steht da nicht und sagt, Gott wird schon alles gut machen. Nein, er nimmt die Steine in der Hand und schichtet die aufeinander. Er legt das Holz drauf. Sein Sohn fragt ihm vorher, Vater, wir wollen opfern gehen, hier ist Holz, aber was opfern wir denn? Was sagt er zu ihm? Da kommt das, was wir unter Vertrauen stehen, und das ist auch wichtig. Er sagt ihm, der Herr wird schon dafür sorgen. Und dann bindet er seinen Sohn und legt ihn auf das Holz. Und er ist bereit, und er ist nicht nur bereit, jetzt zuzustechen mit seinem Opfermesser. Der ist im Begriff, das zu tun. Können wir uns das vorstellen? Der ist im Begriff, das zu tun. Seinen Sohn zu töten und dann zu verbrennen. Aber keine Sorge, das ist nicht Gottes Plan, dass er seinen Sohn abschlachtet. Der hat nämlich schon dafür gesorgt, dass er da einen Widder sich im Gestrüpp verfängt und der Engel ihn aufhält, dass er den Widder nimmt und den opfert und nicht seinen Sohn. Sein Sohn bleibt am Leben. Ist auch ein wunderbares Bild, wie der Herr Jesus an unserer Stelle stirbt letztendlich. Aber da sehen wir, dass Glauben mehr ist, als zu glauben, dass es Gott gibt. Glauben ist mehr, als nur zu vertrauen, dass es gut wird. Glauben heißt, ich gehe hin und bin ihm gehorsam. Ich tue, was er sagt, weil ich weiß, dass ich es jetzt kann. Und wenn er sagt, sie glauben nicht an mich, heißt das eigentlich, sie wollen nicht gehorsam sein. Sie verweigern sich dem Glauben. Sie wollen das nicht. Das ist ihre Sünde. Sie wollen es nicht. Es ist nicht die Sünde, dass sie nicht glauben, dass es Gott nicht geben würde. Wisst ihr was, das glaubt der Teufel auch und er zittert vor Gott. Das hilft ihm nicht. Das hilft niemandem. Sondern an Jesus glauben heißt, ich gehe los und bin ihm gehorsam. Das ist Glauben. Und das wollen sie nicht. Das ist die Hauptsünde des Menschen. Und dann geht er hier einen Schritt weiter. Also vielleicht nochmal ein Rückblick. Zu Vers 3, da kommt ja die Begründung vom Herrn Jesus. Er sagt, sie werden das tun, sie werden euch verfolgen und euch zusetzen, weil sie den Vater und mich nicht kennen. Dieses Nicht-Kennen, dieses Beziehungsverweigern ist ein absoluter Treuebruch. Das ist eine absolute Ablehnung jemandem gegenüber. Und hier sehen wir, hier beschreibt er das eigentlich, was das für eine Ablehnung ist. Das heißt es nicht, an Gott zu glauben im biblischen Sinne. Den will ich nicht. Und wenn Jesus dann aber nur, ja gut, meine Sünden kann er mir vergeben, aber mit dem Rest bitte, das kläre ich dann, wie ich lebe. Nein, nein. Dann ist man wirklich so gehorsam, wie er sich das vorstellt. Das ist die Hauptsünde des Menschen, das nicht zu wollen. Und deswegen gibt es leider auch viele Bekehrungen, die einfach nicht durchdringen. Die gehen nicht bis, die kommen nicht bei Jesus an. Jesus sagt ja, ihr müsst zu mir kommen, dann kann ich euch retten. Aber sie kommen nicht an, weil sie dafür nicht bereit sind. Vergebung? Nett, die nehme ich mit. Aber gehorsam sein? Nee. Da habe ich meine eigenen Vorstellungen. Das Zweite, was er hier sagt, ist von Gerechtigkeit. Und jetzt wird es ganz seltsam. Er sagt von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Was soll das denn jetzt? Warum ist denn das Gerechtigkeit? Naja, jetzt müssen wir für die Geschwister, die jetzt mache ich Schleichwerbung für die Bibelstunde. Aber die Geschwister, die in der Bibelstunde kommen, die wissen, was jetzt gemeint ist eigentlich oder werden sich sofort erinnern. Wisst ihr, das ist ja jetzt vor der Kreuzigung. Aber bei der Kreuzigung geschehen Dinge, wo Jesus vollkommen entmenschlicht wird. Durch die Folter der Kriegsknechte im Prätorium. Ne, wenn sie ihm ausziehen und dann so ein einen rötlichen Legionärsmantel oder Soldatenmantel umlegen, als wäre er ein König. Und dann geben sie ihm so ein Rohr in die Hand und setzen ihm eine Krone auf. Nur diese Krone hat keine Zacken, sie hat Dornen, aber solche Dornen, große Dornen, nicht so schön. Ne? Sie lästern ihn. Ne? Dann wird am Kreuz wird er richtig schlecht gemacht. Ne? Soll er sich doch helfen? Ne? Was hängt er da am Kreuz? Anderen hat er ja geholfen, kann er mal sich selber helfen, die machen sich noch lustig über ihn in der Situation, während er furchtbar mit dem Tode ringt. Und später kommen noch die Pharisäer und die hohen Priester und sagen zu Pilatus, also du musst jetzt sein Grab bewachen, weil jetzt pass mal auf, ne? Das ist ein richtig schlimmer Aufrührer. In ihrem Volk haben sie wahrscheinlich gesagt, das ist ein schlimmer Verführer, hört den bloß nicht. Sie haben ihn auf ganzer Linie schlecht gemacht. Und dann, das ist, denke ich, da, wo man jetzt dran denken sollte, 2. Korinther 5, er wurde zur Sünde gemacht, damit er ja in Augen aller Menschen aussieht wie ein furchtbarer Sünder. Und ein Sünder kann nicht zum Vater in den Himmel gehen. Aber er kann, egal ob sie ihn schlecht machen, egal ob ein Gericht ihn, das war ja auch eine Farce, dieses Gericht, aber selbst wenn ein Gericht ihn als Sünder verurteilt, als einen Verbrecher verurteilt, er ist eben kein Verbrecher, er ist eben trotzdem kein Sünder. Und deswegen kann er zum Vater gehen. Und das ist ja noch viel mehr. Ja, die Bibelleser kennen den großen Versöhnungstag aus dem Alten Testament. Da musste der Hohepriester einmal im Jahr in die Stiftshütte oder in den Tempel gehen, einmal im Jahr ins Allerheiligste, hinter den schweren Vorhang. Da war die Bundeslade oder die Vertragskiste, könnten wir heute sagen. Da waren die 10 Gebote drin und solche Dinge. Und er musste oben auf den Deckel Blut sprengen von einem Opfertier, damit alle Opfer, die das ganze Jahr getan werden, überhaupt gelten, musste er damit mit dem Blut eines Opfers vor Gott treten, da wo er sonst nie hin durfte und andere überhaupt niemals hin durften. Und da machte die Erlösung, der Herr Jesus geht zum Vater als einer, der ausgeblutet ist für uns, wenn ich das mal so formulieren darf, und macht diese Errettung, diese Erlösung, diese Vergebung der Sünden perfekt, indem er zum Vater hingeht, als jemand, der selbst tatsächlich rein ist, der keine Sünde, keinen Fehler an sich hat, obwohl er dazu gemacht wurde, hat er keinen. Am Ende behält er Recht, das ist Gerechtigkeit und damit schafft er unsere Gerechtigkeit. Und es ist immer interessant, Jesus sagt, davon wird er die Welt überführen. Ich habe immer den Eindruck, da müssen wir überführt werden von. Also im Sinne von, wir blicken das ja gar nicht als Christen manchmal. Das ist für uns so, da setzen wir uns lieber nicht auseinander, so alter Bund und sowas, altes Testament. Nein, davon will er die Welt überführen. Wir müssen denen nicht immer gleich was vom großen Versöhnungstag erzählen oder einer Opfer auslegen im alten Testament, aber wir müssen ihm sagen, guck mal, der zur Sünde gemacht wurde, der ist so perfekt, dass er zu Gott gehen kann, damit deine Vergebung der Sünden 100% steht. Das ist Gerechtigkeit in Gottes Augen. Und dann geht es hier weiter. Er wird sie vom Gericht überführen, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, das Gericht für jeden, der nicht Christ ist, droht. Die Verurteilung, die Bestrafung, die droht ihm für seine Taten, für sein Ungehorsamsein gegen Gott, für diese Rebellion gegen Gott, ihm nicht zu gehorchen, nicht zu ihm zu kommen, nicht sich von der Sünde abzubekehren. Das kommt, aber er sagt ihnen, passt auf, ich sage euch jetzt mal was anderes über Gericht. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, der hinter allem steht, der ist gerichtet. Deswegen braucht ihr keine Angst haben vor weltlichen Gerichten oder vor sozialer Ächtung oder vielleicht, wenn ihr irgendwo getötet werdet wegen euren Glauben, müsst ihr euch nicht vor ihm fürchten. Letztendlich sind sie die Verlierer. Auch wenn das jetzt nicht so aussieht. Bei Jesus hat es auch nicht so ausgesehen zu Beginn. Und die Jünger hatten zu Recht Angst aus menschlicher Sicht, als Jesus abgeführt wurde und gekreuzigt wurde. Die haben sich dann irgendwo in einem Obermach verschanzt damals, in so einem Obergeschoss, in so einem Haus in Jerusalem, haben sich versteckt. Die hatten menschlich gesehen absolut zu Recht Angst. Der wurde offiziell hingerichtet. Was sollen seine Anhänger jetzt machen? Die lassen sich nicht mehr blicken auf der Straße. Aber Jesus sagt ihnen, ihr müsst keine Angst haben davor. Selbst wenn sie euch töten würden, ihr seid trotzdem die Gewinner. Sie sind die Verlierer. Also hoffentlich werden sie auch noch zu Gewinnern, weil sie umkehren von ihrem Weg. Aber letztendlich sind die Verlierer. Der Johannes schreibt in seinem Brief später, denn dazu ist der Christus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Damit meint er nicht, dass wir als Sieger überall herausgehen, also in den Augen der Leute als Sieger. Aber dass wir das im Herzen wissen, dass wir zum Sieger gehören. Wir müssen nicht einknicken vor der Welt, weil sie meinen, sie hätten bessere Argumente, nicht an Gott zu glauben, im Gegensatz zu uns, dass wir an Gott glauben. Und das ist ja auch nicht das, worum es geht, letztendlich. Jesus sagt weiter, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Er sagt ihnen, ihr hält das gar nicht aus. Das ist auch gar nicht eure Situation jetzt, wo ich es euch sage. Euch wird der Beistand nicht nur vor Gericht helfen, er wird euch noch andere Dinge sagen müssen. Er sagt später mal, er wird euch über zukünftige Dinge aufklären. Aber das braucht ihr heute nicht, nicht in diesem Moment, nicht in dieser Stunde, wo Jesus mit den Jüngern redet. Aber wir heute, wir brauchen es jetzt. Wir brauchen jetzt das Wirken des Geistes, dieses Beistandes, das haben wir bitter nötig. Und ich möchte jetzt mal einen Exkurs machen in den ersten Johannesbrief mit uns. Wer die Bibel hat, schlagen wir das auf 1. Johannes Kapitel 3. Denn ich würde sagen, das kann man eigentlich so nicht stehen lassen hier an dieser Stelle. Das steht dann irgendwo daneben uns und du fragst dich, warum funktioniert es denn bei mir nicht? Warum habe ich denn immer Angst und Bammel, wenn mich jemand auf den Glauben anspricht? Warum kriege ich den Mund nicht auf? Warum kann ich nichts sagen? Muss ich also erstmal einen Kurs machen, wie man sich rhetorisch gegen andere durchsetzt? Lesen wir mal 1. Johannes Kapitel 3 von 19. Und da schreibt derselbe Johannes in diesem Brief: Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Wisst ihr mal, ganz einfach gesagt, bevor wir jemandem Zeugnis geben könnten, ein Zeugnis, das schwerer wiegt als die Philosophie und die Sichtweisen dieser Welt, müssen wir selber überzeugt sein. Wir müssen ganz einfach erstmal echte Christen sein. Und wenn wir das geworden sind, dann gilt dieses Wort. Und wenn er hier sagt, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, dann meint erkennen hier nicht einfach nur, habt da mal was gehört. Habt da mal irgendwo die Hand gehoben, dass er jetzt Christen sein wollte, oder habt da mal ein Übergabegebet nachgesprochen äußerlich. Das meint er nicht. Sondern wenn er sagt, und daran erkennen wir etwas, sagt er, erkennt jemanden wirklich. Ihr steht zu dem, der die Wahrheit ist, in enger Beziehung. So gut kennt ihr ihn. So intensiv meint er das hier. Und dann sagt er weiter, das ist übrigens, bezieht sich auf den Vers vorher, dass er sagt, wir lieben nicht mit bloßen Worten, sondern wir tun auch Liebe am Nächsten. Wir behandeln ihn mit Liebe. Und daran erkennen wir das. Und er sagt weiter, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Ist auch ein bisschen schwierig im Deutschen formuliert. Er meint hier nicht, dass ihr irgendwie ein gutes Gefühl dabei bekommt und euch irgendwie sicher fühlt, sondern er meint hier, ihr werdet euer Inneres, das vielleicht ganz unruhig ist, weil wir wieder gesündigt haben und wir haben es vielleicht schon Gott bekannt, aber irgendwie, wir kommen da nicht drüber weg. Wir sind so niedergeschlagen davon. Oder die Welt redet uns was ein. Ihr seid so schlecht, ihr Christen, guck mal so und so. Und er sagt hier, ihr werdet euer Herz damit stillen, indem ihr euch diese Fakten vor Augen hält. Darf ich das mal so formulieren? Ihr sagt eurer Seele in euch, pass auf, hier steht es geschrieben, Jesus ist für mich gestorben und das habe ich mir zu eigen gemacht. Das gilt. Ich habe ihm meine Sünde bekannt, ich kann jetzt ruhig drüber sein. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit denken, oh, was habe ich angestellt. Das ist dann vergeben. Das heißt, der Teufel hat in mir keinen Ansatzpunkt mehr, mich aus der Ruhe zu bringen. Wenn dann ein Weltmensch mich angreift in so einem Gespräch, muss ich keine Angst haben, weil ich innerlich überzeugt bin von seiner Wahrheit. Das steht dann felsenfest. Und das ist das Geheimnis, was auch damals, denken wir mal an Petrus und Johannes, ganz junge Christen, ja, ganz junge Christen, kurz nach Pfingsten, holt das der Hohe Rat der Juden, ein hohes, das höchste politische und religiöse Gremium, das die Juden damals hatten. Das hatte auch eine gewisse Macht, dass auch ein Statthalter mit denen umgehen musste, ein römischer Statthalter. Der konnte die nicht einfach nur ignorieren. Er hatte zwar auch Macht über die, aber der musste schon mit denen reden. Die schnappen sich Petrus und Johannes, weil die Jesus als einen Lebendigen verkündigen, der von den Toten tatsächlich auferstanden ist. Den sehen sie ja noch vor ein paar Monaten gekreuzigt haben, den sie ja weghaben wollten, mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Dann packen sie die und stellen diese in ihr, wie vor Gericht stehen die da und drohen den richtig. Und dann kam so ein Petrus, der noch ein Vollversager war vor ein paar Monaten, der hat gesagt, ich kenne Jesus nicht. Der kann sich mit Johannes dahinstellen und sagen, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Und da können sie nichts gegen tun. Ja, es gibt Berichte von Christen, die früher vor Gericht standen, die so in einer Klarheit und so einer Ruhe vor Gericht standen und die Wahrheiten Gottes einfach bezeugen konnten und sagen, nein, ich lasse davon nicht ab, dass der Richter durchgedreht ist und die Fassung verloren hat. Aber das kann er tun, wenn das Überzeugen in uns passiert ist. Ja? Wir müssen klar vor Gott stehen. Da darf keine unaufgeräumte, unbekannte Sünde rumliegen zwischen Gott und mir. Da darf keine Verzagtheit drin sein, kein Zweifel. Das müssen wir alles zu Gott bringen und unserem Herzen die Tatsachen vorhalten. Pass auf, der hat alles für mich getan. Es gibt keinen Grund mehr, verzagt zu sein. Er hat mir die Sünde vergeben, die ich wieder begangen habe. Da ist nichts zwischen ihm und mir. Es funktioniert. Er sagt ja in Vers 20, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Er weiß es besser als unser Herz. Er weiß besser als unser Herz, ob er uns vergeben hat oder nicht. Ob alles in Ordnung ist, ob er an uns wirken kann. Das weiß er besser. Und das müssen wir unserem Herzen noch manchmal dann sagen. Hier geht es sogar dann weiter. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und das ist eigentlich das, was in der Apostelgeschichte dann dauernd beschrieben wird. Sie waren freimütig. Da hat Luther was Interessantes mal diesmal übersetzt. Er hat nicht freimütig übersetzt, er hat gesagt, sie waren freudig. Sie haben das Evangelium mit Freudigkeit bezeugt, mit großer Freude. Das war für sie kein, oh, muss ich jetzt wieder was sagen, das wird immer so anstrengend. Nein, nein, sie gehen gerne in die Situation, nicht weil sie gerne streiten, sondern weil sie gerne zu Jesus stehen. Das machen sie gerne. Christen machen das gerne. Und nicht, weil die jetzt so soziale Menschen geworden sind, die ganz gerne mit anderen ein Gespräch führen. Wisst ihr, wir waren gestern da in diesem Freizeitpark bei Regen, vielleicht kennt ihn jemand. Ja, so ein Spieleparadies für Kinder und da stehe ich in der Schlange vor so einem Kiosk. Ich muss mir unbedingt eine Apfelschorle bei dem Wetter kaufen. Die haben alles ausgetrunken. Ja, und dann spricht mich da so eine Frau an und erzählt mir, wie schlimm das ist, dass die Schlange so lang ist und zu wenig Mitarbeiter und zu wenig Kioske und alles. Ne? Da stand ich auch da, so, kann ich nicht still sein? Also ich habe mich nicht weggedreht vorher, habe ihr dann anständig zugehört und ja gesagt oder so. Ja. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Und wir Christen sind jetzt nicht auf einmal so soziale Wesen geworden, wenn wir das vorher nicht waren. Dann sind wir genauso introvertiert oder in uns gekehrt wie vorher. Aber wir bezeugen trotzdem gerne Jesus. Nicht wegen dem sozialen Aspekt, sondern weil wir gerne zu ihm stehen. Weil wir wollen, dass alle wissen, dass hier, die beiden hier vorne, die wollen auch, dass alle wissen, dass wir zusammengehören. Ja? Und so ist das bei uns auch. Zwischen Jesus und uns. Wir wollen, dass alle wissen, dass wir zu dem Auferstandenen gehören. Weil wir den so wichtig finden, weil wir den so lieben, weil er uns alles bedeutet. Und das geht nur, wenn diese Beziehung intakt ist. Du stehst nur gerne zu deiner Ehefrau, wenn gerade kein Streit zwischen dir und ihr ist. Und das ist im Christsein genauso. Die Beziehung muss absolut intakt sein. Manchmal muss man seinen inneren Gefühlen auch klar machen, pass mal auf, Gottes Wahrheit ist größer als das, was ich fühle. Was er sagt, gilt, nicht was ich fühle gerade. Dann kann ich ruhig werden. Er geht sogar dann weiter in Vers 20, dann können wir sogar bitten und wir haben sogar Gebetserhörung. Dann erhört er unsere Gebete aus der Beziehung heraus. Wir können schon mal zurückblättern, die Bibel dabei haben. Und vielleicht noch ein Gedanke, wisst ihr, ihr kennt ja die Geschichte von Paulus und dem Kerkermeister. Paulus und Silas im Gefängnis, geschlagen, sitzen da in so Holzbalken eingeklemmt mit Händen und Füßen. Das war mies. Das ist das, was Christen blühen kann, wenn sie Jesus bekennen. In manchen Ländern ganz real. Und dann brauchen die bis Mitternacht, dass die Gott loben können mit Singen. Die brauchen bis Mitternacht. Das fällt dir nicht jetzt einfach in den Schoß. Das ist jetzt mal einfach so. Nein, nein, das musst du dir manchmal erkämpfen. Das dauert, bis du innerlich zur Ruhe gekommen bist. Bis du wieder Mut fassen kannst und dich festhalten kannst an den Wahrheiten Gottes, an den Zusagen Gottes. Dass du dich festhalten kannst, dass Gott dir wieder vergeben hat. Dass du klar vor ihm stehst. Das braucht es. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Da muss man sich manchmal durchringen, durchbeten vielleicht, dass das kommt, dass das da ist. Es ist nicht einfach alles fertig. Du bist Christ, alles perfekt, jetzt läuft's. Jetzt hast du alles. Jetzt musst du vielleicht noch alles noch proklamieren. Also immer dauernd sagen, bis du es selber glaubst. Das hat mal jemand erzählt, ein Bruder hat auf der Bank gearbeitet und er hat einen Vorgesetzten gehabt, wenn der in wichtige Verkaufsgespräche gehen musste. Und sagen wir es mal so, man sagt ja nicht immer alles. Und manchmal lügt man. Ja, wir wissen ja, wenn der Ungläubige sagt, man muss ja nicht immer ganz bei der Wahrheit bleiben, heißt das eigentlich, er lügt den anderen manchmal eiskalt an. Und dieser Kollege von dem Bruder hat gesagt, naja, wenn ich jetzt in dieses Gespräch mit den ebenbürtigen Leuten gehe, ein Geschäftsgespräch führen muss, und das sind schlaue Leute, die wissen, wie man sich verhält, wenn man lügt, dann stelle ich mich vorher einfach vor den Spiegel und rede mir so lange die Lüge ein, bis ich sie selber glaube, dann kann ich nicht mehr lügen. Also zumindest aus seiner gefühlten Perspektive lügt er dann ja nicht mehr. Er glaubt es ja. Er hat sich so lange eingeredet, bis dass er glaubt. Aber das meint er hier nicht. Das ist was Nüchternes, was absolut Sachliches, keine Selbstsuggestion, dass ich mich selbst in das Licht führe, weil ich mir selber immer irgendwas einrede. Das meint er nicht. Sondern ein Annehmen der Wahrheiten Gottes. Und darüber können wir auch sprechen. Was Gott in uns getan hat. Was er tun will bei uns Gläubigen. Das wäre dann mal ein Zeugnis vor der Welt, was er in uns tut, was er an uns getan hat. Das könnten wir ihm sagen. In so einer Klarheit, in so einem Nicht-Selbstsicherheit, sagen wir es mal so, mit einer Christus-Sicherheit können wir es ihnen dann sagen, dass sie eigentlich nichts mehr erwidern können. Das machen sie dann oft trotzdem, aber eigentlich haben sie dann nichts zu sagen. Das wissen die dann meistens auch. Also wenn ich so vorgehe, dann geht es hier nicht darum, dass ich denen ganz schlaue Argumente bringe, dass es Gott doch gibt und dass es Jesus doch gibt und dass er tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Habt ihr mal irgendwo in der Apostelgeschichte gelesen, dass die Apostel versucht haben, philosophisch was zu beweisen? Nie. Der Paulus redet in Athen auf dem Areopag. Das ist ein Philosophenrat gewesen, wenn wir so wollen. Das waren richtig schlaue Leute. Die haben alles durchdacht, die haben die Welt gesehen und konnten die erklären. Der stellt sich da nicht hin und macht eine Beweisführung. Der bezeugt den auferstandenen Jesus. Und dann hat er nicht mal richtig Erfolg. Die unterbrechen ihm und sagen, ja danke, du kannst vielleicht nochmal kommen, aber jetzt reicht's uns erstmal. Du kannst bitte gehen. Haben sie natürlich viel schöner gesagt. Und dann kommen doch ein paar Leute mit. In der Tat, diese Art zu leben, diese Art Zeugnis zu geben, diese Art zu evangelisieren, hat nicht großen zahlenmäßigen Erfolg. Wisst ihr, wenn in der Apostelgeschichte 2.000, 3.000 Leute auf einen Schlag Christen wurden, dann hat das nicht damit zu tun, dass das irgendwie unsere Situation heute widerspiegeln würde. Das waren bußfertige Juden oder Proselyten, die zum Judentum übergetreten sind, die aus allen möglichen Ländern kamen, wegen dem Fest der Wochen, wegen dem Erntefest aus dem Gesetz Moses. Die haben schon auf den Messias gewartet. Deswegen konnten die sich so rasch bekehren. Wenn du später guckst, in den Städten bei Paulus, sind da nicht auf einen Schlag 1.000 Leute, die sich bekehren. Das ist ganz mühselig. Es dauert, bis einer durchgedrungen ist. Manchmal sind es ein paar ganz schnell, manchmal dauert das. Bei den Korinthern hat es sehr lange gedauert. Da musste 3 Jahre sein, bis die Gemeinde zusammen war. Und hier geht es ja nicht darum, dass wir einfach Dinge bezeugen, weil wir sie so fühlen, weil wir sie gewohnt sind, weil unsere Eltern das schon geglaubt haben. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Sondern es geht hier um absolute, unumstößliche, objektive Wahrheit. Darf ich das mal so radikal formulieren? Heute leben wir in einer Zeit, in einer Postmoderne. Heute ist das Wahrheit, was du fühlst. Selbst wenn es sich widerspricht, ist nicht schlimm. Solange du es fühlst, ist das deine Wahrheit. Aber hier geht es um eine objektive Wahrheit, die Gott selbst, der Schöpfer dieser Welt, sagt, ihr seid weg von mir gegangen, ihr rebelliert gegen mich in eurer Sünde und ihr habt nur eine Chance und die heißt Jesus. Und wenn ihr die nicht wollt, dann müsst ihr die Konsequenzen tragen. Und das müssen wir uns klar machen. Das ist jetzt in einer Predigt für die Christen formuliert. Wir können das vielleicht langsamer formulieren in einem Gespräch mit Ungläubigen. Aber sie müssen es früher oder später, muss ihnen das klar sein, sonst können die sich gar nicht bekehren. Sie können gar nicht Christen werden. Wenn wir hier weitergehen, Vers 12. Er sagt ja, das hatte ich gerade gelesen, ne? Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wurde schon was dazu gesagt. Vers 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Gott geht es nicht um unsere Gefühle. Wisst ihr, Gefühle ist ein modernes Konzept aus dem letzten Jahrhundert. Das haben wir Menschen uns psychologisch zusammengebastelt, um zu beschreiben, was wir in uns erleben. Aber das ist Gott auf der zweiten Stufe irgendwo hinten angestellt bei ihm. Jesus ist nicht gekommen, dass wir uns hier gut fühlen. Er ist gekommen, dass wir gerettet werden. Weil es hier eigentlich irdisch eigentlich wenig Grund gibt, sich gut zu fühlen. Er will uns retten, auf eine neue Erde retten. Das ist sein Ziel, weil hier alles kaputt ist. Das ist ihm wichtig und das ist die Wahrheit, die er uns sagen will. Oder das macht diese Wahrheit aus, sagen wir es mal so. Es macht die Wahrheit aus, die er uns sagen will. Das ist ein Wesenszug dieser Wahrheit. Und Wahrheit ist ja auch kein Konzept für Gott. Wahrheit ist jemand. Jesus ist die Wahrheit. Das müssen wir uns mal überlegen. Für Gott ist nicht Wahrheit, das sind so ein paar Tatbestände. Nein, nein. Jesus ist der Inbegriff der absoluten reinen Wahrheit. Und zwar für uns alle. Nicht nur für den, der findet, dass sich das vielleicht gut anfühlt. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich fühlt sich das für keinen Menschen gut an. Ich saß in meiner Chorprobe, da haben wir so ein geistliches Werk einstudiert und da hieß es, dass Gott mein Teil ist, aus dem Psalmen ein Zitat. Dann fragte der Chorleiter, ja, was meint ihr, was soll das, was heißt das eigentlich für uns heute? Gott ist mein Teil. Dann meinte er zu sagen, ich hatte davor auch was gesagt, und dann sagte er, naja, er denkt das vielleicht so, er wollte das doch gar nicht angreifen, heute muss man alles stehen lassen, will ja nichts kaputt machen, ne, von den anderen, ist ja auch Wahrheit. Ne? Aber er sagt, ja, ich denke das so, das ist so voll mein Ding. Die Sache mit Gott, das ist so voll mein Ding. Leute, vergesst es, das ist niemandes Ding. Das mag keiner von sich aus, weil die Wahrheit Gottes unsere Unehrlichkeit offenbart und das fühlt sich nicht gut an. Das ist Traurigkeit, so nennt Paulus das einmal, das ist Betrübung. Er muss die Korinther betrüben, er muss sie traurig machen, dass sie umkehren können, sonst gibt es keine Umkehr. Gott ist kein Netter, der sagt, oh, wollen wir uns mal ein bisschen gut fühlen und ein bisschen lieb haben. Nein, er will radikal retten aus unserer Verdorbenheit. Das ist sein Ziel und das will er mit den anderen ja auch machen. Und das sagt er hier. Und er wird diese Wahrheit, die er von Gott nimmt, wird der Heilige Geist nehmen und sagen, der erfindet nichts Neues. Der gibt uns nichts Neues. Die Juden in Beröa damals, denen Paulus das Evangelium gesagt hat, die konnten anhand des Alten Testaments feststellen, dass es stimmt, was Paulus sagt. Könntest du das? Ich bin echt dankbar, dass wir das Neue Testament haben. Aber die konnten das anhand des Alten Testaments sehen und erkennen. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Heilige Geist bringt keine neuen Wahrheiten. Der wird auch heute keine neuen Offenbarungen mehr schenken. Es ist immer die alte, selbe Wahrheit. Selbst wenn sie für uns sich langweilig anfühlt. Es bleibt diese Wahrheit, die er sagt. Und was zukünftig ist, wird er uns verkündigen. Also hat uns ja erklärt, pass auf Leute, es wird schlimmer. Und bevor es zu schlimm wird für euch, dann komme ich und hole euch ab, sagt Jesus. Das will uns der Heilige Geist klar machen. Und er erklärt auch ein paar Umstände, auf die wir achten müssen. Und ein paar mehr, es ist ja nicht ganz wenig, was er uns da sagt. Und dann kommen wir zu Vers 14 und jetzt sind wir fast durch, keine Sorge. In Vers 14 sagt Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und jetzt merken wir eigentlich, wenn wir aufmerksam waren, das lief die ganze Zeit auf diesen Punkt drauf hinaus. Denn die ganze Zeit hat Jesus uns gesagt, dass was der Beistand, der Heilige Geist uns klar machen will, ist letztendlich er. Das ist Jesus und nichts anderes. Das ist seine Botschaft. Das will er in den Mittelpunkt hier stellen. Das ist eigentlich sein großes Ziel. Nehmen wir ein altes Testament, das Gesetz Moses. Hatte ein Ziel, auf das es hinauslaufen wollte und nirgends anders hin. Das haben die Pharisäer falsch verstanden. Die haben gesagt, wir werden ganz gute Leute in Gottes Augen, wenn wir noch strenger sind als das Gesetz. Völlig fehlgeleitet am Ende. Sondern das Ziel vom Gesetz war, dass der Mensch erkennt, ich habe keine Chance. Diesem Gerichtsurteil kann ich nicht entfliehen. Das hat alles aufgedeckt, was ich verbrochen habe. Und ich habe nur eine Rettung, ich muss zu Jesus. Das ist die Aufgabe von den 10 Geboten. Ich muss zu Jesus. Das muss klar sein am Ende. Und auch der Christ hat für sich keine andere Botschaft als Jesus allein. Er braucht Jesus, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Er braucht Jesus, um im Sieg zu leben. Er braucht Jesus, damit er Zeugnis geben kann. Denn sonst hat er nichts, wovon er Zeugnis geben kann. Paulus schreibt einmal an die Kolosser, alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm. Es dreht sich immer um Jesus. Wisst ihr, Anweisungen, biblische Anweisungen, die wir geben könnten, moralische Anweisungen, die ergeben überhaupt keinen Sinn ohne Jesus. Die sind für Gott auch gar nichts wert. Ein frommes, nettes, bürgerliches Leben ist in Gottes Augen nichts wert. Wir haben schon zu viel verbrochen, als dass das irgendwas wettmachen könnte. Und auch für uns Christen ist das wichtig. Ohne Jesus ist es nichts wert. Nicht mal eine Predigt taugt zu irgendwas Besserem, als in die Mülltonne geschmissen zu werden, wenn sie nicht Jesus in den Mittelpunkt stellt. Denn ohne Jesus ist alles nichts und nichts wert. Er ist die Botschaft. Er ist der Grund, warum wir überhaupt mutig sein können und irgendwas tun können und irgendeine Hoffnung haben können. Das muss uns klar sein, ihr Lieben. Und wenn er dann weiter sagt in Vers 15, alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Das unterstreicht nochmal den Gedanken, das ist nichts Neues. Und es gibt auch nichts Neues. Das ist die alte Wahrheit. Oder sagen wir mal, die immer geltende Wahrheit von Gott, die ist unveränderlich, so wie Gott unveränderlich ist. Das gilt immer. Und wenn er hier sagt, er wird verkündigen, er wird Christus verherrlichen, er wird die Welt überführen, dann macht das der Johannes so grammatikalisch hier, dass er das in Zukunft einmal beginnen wird und dann wird das dauernd tun. Der hat im Grundsatz keine andere Aufgabe bei uns, der Heilige Geist. Er will auch gar nichts anderes bei uns tun als das hier. Das ist natürlich jetzt ein Abschnitt über den Heiligen Geist, aber das ist der Grundsatz. Und wenn wir uns andere Texte in der Bibel uns angucken würden über den Heiligen Geist, wie wirkt er bei uns, was will er von uns eigentlich, hier ist der Grundsatz. Die anderen müssen wir jetzt auch noch lesen, aber das ist nicht Thema heute, da haben wir auch keine Zeit für. Aber das ist das, was er dauernd tun will. Lass uns das mitnehmen. Deswegen ist er Pfingsten ausgegossen worden. Gegeben worden, dass die Christen erfüllt sind mit dem Geist seit diesem Tag. Seit diesem Tag heißen sie eigentlich, können sie Christen genannt werden, die Jesus nachfolgen. Ja? Nehmen wir das mit. Es geht nur um Jesus. Und der Heilige Geist hat nur eine Aufgabe, der will für sich gar nichts. Der will nicht mal angesprochen werden, der will kein Lob haben, der will, dass wir Jesus sehen und Gott, den Vater und seinen Sohn loben. Das will er haben. Amen.